Liebe EFG Unna, ist mir eine Freude, bei euch sein zu dürfen. Vielen Dank für die großartige Gastfreundschaft auch gestern bei der Evangelium 21-Konferenz. Das war wirklich ein Vergnügen, hier bei euch zu sein und auch das so erleben zu dürfen. Danke dafür. Ich bringe euch Grüße aus München, aus der FEG München Mitte. Und wir fühlen uns sehr verbunden mit euch, weil ich eure beiden Pastoren kenne und sehr schätze, und wir beten immer mal wieder auch im Gottesdienst für die EFG Unna und für euch, dass ihr weiter im Glauben wächst und ein Zeugnis sein dürft hier für den Herrn. Ich möchte uns Gottes Wort bringen und anfangen mit einer Frage. Wenn du von Jesus Christus herausgerufen wurdest aus der Welt, aus deinem alten Leben, wenn du also ein Kind Gottes bist, warum bist du eigentlich noch hier? Ich meine, wenn Gott so gnädig ist, dass er uns rettet aus all dem, wo wir einst drin waren, warum rettet er uns nicht gleich hinein in die Herrlichkeit des Himmels? Warum lässt er uns noch in den Leiden dieser Welt? Warum? Das ist eine Frage, über die ich heute mit uns nachdenken möchte. Und Gott lässt uns mit dieser Frage nicht allein. Er lässt uns nicht im Ungewissen, sondern er erklärt uns, warum wir noch hier sind. Er erklärt uns, dass er mit uns etwas vorhat. Und wir wollen bedenken, was sein Auftrag für uns hier auf Erden ist. Für die Zeit, die wir noch hier sein müssen, bis wir dann in die Herrlichkeit des Herrn einziehen dürfen, befreit von allen Leiden, allen Schmerzen, allen Nöten. Herrlichkeit für immer. Und so möchte ich mit uns heute Vormittag über diesen großen Auftrag nachdenken. Und bevor ich das tue, möchte ich mit uns beten. Wir neigen uns. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns Demut gibst, uns ins Leben hineinsprechen zu lassen von dir. Gib uns Lernbereitschaft, sodass wir bereit sind, uns durch dein heiliges Wort verändern zu lassen. Gib uns Ehrfurcht vor deinem heiligen Wort, Ehrfurcht vor dir, unserem Schöpfer und Retter, der in deiner großen Barmherzigkeit in unser Leben hineinspricht. So gib uns Ohren zu hören, gib uns Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen, auf dass es gute Frucht bringen möge in uns. Amen. Der Predigttext, den ich für heute mir vorgenommen habe, mit euch zu betrachten, ist wahrscheinlich einer der allerbekanntesten Texte überhaupt. Es ist der sogenannte Missionsauftrag aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, die letzten drei Verse, also des Matthäus-Evangeliums. Und ich lese uns diese drei Verse. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte diesen Text mit uns bedenken, und das heißt, bevor wir eigentlich im Detail uns diesen Auftrag anschauen, möchte ich zwei grundlegende Fragen mit uns klären. Die erste Frage ist die: Ist das ein Auftrag oder ist es wirklich der Auftrag schlechthin? Die zweite Frage ist: Wem gilt dieser Auftrag? Gilt er wirklich uns hier und heute? Und dann wollen wir konkret schauen, was ist denn nun genau der Auftrag und wie kann dieser Auftrag erfolgreich ausgeführt werden? Ja, das sind die vier Punkte dieser Predigt. Wenn ihr mitschreibt, dann hilft euch das vielleicht so ein bisschen beim Zuhören. Also erst einmal die Frage, ist es ein Auftrag oder der Auftrag? Nun, ohne jede Frage, Jesus hat seinen Jüngern alle möglichen Aufträge gegeben. Die sollten gar nicht lange vorher mal einen Esel holen. Alles Mögliche sollten sie tun. Alle möglichen Aufträge auch konkret, wie sie ihr Leben gestalten sollten. Also ist dieser Auftrag jetzt wirklich der zentrale Auftrag oder ist das vielleicht eine Überbetonung, die wir hier vornehmen? Nun, ich glaube, um diese Frage für uns zu klären, ist es hilfreich, wenn wir bedenken, was diesem Auftrag vorausgegangen ist und was folgen würde. Und ich möchte euch das kurz illustrieren, um euch einfach mit hineinzunehmen in diese Situation. Stellt euch vor, bevor ich am Freitag mich auf den Weg gemacht habe von München nach Unna, bin ich schon von zu Hause weggegangen, war schon weg für eine Weile und stellt euch vor, ich würde dann meine Frau anrufen und sagen, Sarah, sag den Mädels, ich komme gleich nochmal vorbei, denn ich muss Ihnen noch etwas sagen, bevor ich dann länger weg bin. Was denkt ihr, was ich dann zu sagen hätte? Glaubt ihr, es wäre irgendetwas? Oder denkt ihr, wenn ich dann nochmal zurückkomme und meiner Frau extra sage, sagt ihr mir, sie sollen bereitstehen, dass das wirklich wichtig ist? Und das ist genau das, was Jesus hier tut. Nicht? Jesus war von seinen Jüngern davongegangen. Er war ans Kreuz genagelt worden. Er war eigentlich weg. Und dann kommt der Ostermorgen und einige Frauen berichten dann davon, dass sie früh am Morgen bei Jesu Grab gewesen waren und das Grab war leer gewesen. Der Stein war weggerollt. Und dann war ihnen ein Engel erschienen, der zu ihnen sagte, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er würde vor euch hergehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und dann begegnet Jesus den Jüngern selbst und er wiederholt nochmal die Botschaft, die er den Frauen zuvor gesagt hatte, dass sie den Jüngern weitersagen sollte. Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa kommen oder nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Also kommt nochmal alle her und seht mich. Und die Jünger hatten nach anfänglicher Skepsis endlich verstanden, Jesus ist wirklich auferstanden. Halleluja, er hat den Tod überwunden. Und jetzt waren sie begierig zu lernen von ihm noch ein letztes Mal. Und so lesen wir in Vers 16, dass sie, wie ihm befohlen worden war, sich aufmachten. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wo ihn Jesus sie beschieden hatte. Und jetzt taucht Jesus auf. Und er sagt, ja, ich hätte da noch mal einen weiteren Auftrag. Vielleicht, wenn ihr noch nicht fertig seid mit allem anderen oder wenn ihr das andere geschafft habt. Nein, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt ein Auftrag. Was meinst du, ist das irgendein Auftrag? Nein, ganz sicher nicht. Dieser Auftrag ist von besonderer Bedeutung. Das zeigt sich auch daran, dass er tatsächlich in allen vier Evangelien in unterschiedlicher Ausführlichkeit berichtet wird. Im Markus-Evangelium kann man noch darüber streiten, ob der lange Markus-Schluss tatsächlich dazugehört. Johannes hat diese Sendung. Lukas berichtet von der Sendung sogar zweimal, in Lukas 24 am Ende und dann nochmal in Apostelgeschichte 1. Das überlappt sich ja so ein bisschen. Zweimal lesen wir davon, dass es eine Sendung gibt durch Jesus. Er sendet seine Jünger aus. Eindeutig, der Missionsauftrag ist nicht irgendein Auftrag. Es ist der Auftrag schlechthin. Und wem gilt dieser Auftrag? Das ist die zweite grundlegende Frage, die wir klären müssen. Aber auch hier ist es hilfreich, nochmal kurz den Kontext zu betrachten. Wir haben eben schon gehört, dass am Ostermorgen der Engel und kurz danach dann der Herr selbst den Frauen den Auftrag gegeben hatte, dass Jesu Jünger gesagt werden sollten, dass er auferstanden ist und dass sie ihn in Galiläa sehen werden würden. Ja, und so gingen dann die 11 Jünger, heißt das in Vers 16, nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hat. Und da erscheint Jesus ihnen und da spricht er diese Worte. Also ohne jede Frage, dieser Auftrag ist erstmal ein Auftrag, den Jesus an 11 bestimmte Jünger weitergibt. Von daher kann man erst einmal die Frage stellen, ja, gilt das denn überhaupt uns? Können wir das einfach auf uns projizieren? Sollten wir das tun? Nun, wenn wir den Auftrag bedenken, dann merken wir, dieser Auftrag kann nicht nur den elf gegolten haben. Jesus sendet seine Jünger und sagt, geht hin zu allen Völkern. Also ich glaube, uns ist klar, das können diese elf Männer niemals alleine ausführen. Dazu braucht es mehr, dazu braucht es alle Jünger. Diese elf sind quasi Jesu Multiplikatoren, die diese Botschaft jetzt weiterzugeben haben, sodass alle Jünger Jesu gehen und Menschen aus allen Völkern zu Jüngern machen. Und das Zweite, es ist nicht nur eine geografische Überforderung der Elf und deswegen eindeutig nicht auf die Elf begrenzt. Es ist auch zeitlich eine ganz klare Dimension, die diesen Lebenshorizont der Elf bei weitem überstreikt. Weil Jesus sagt den Jüngern seine Gegenwart zu bis an das Ende der Welt und nicht bis zum Ende eures Lebens. Das heißt, der Missionsauftrag endet erst, wenn das Ende der Welt gekommen ist. Er endet erst, wenn alle Völker erreicht sind. Und deswegen sind alle Jünger Jesu dort mit hineingenommen. Wenn du also Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann darfst du wissen, dieser Missionsauftrag ist der zentrale Auftrag, der auch dir gilt. Dabei ist dieser Auftrag nicht nur ein ganz persönlicher, individueller Auftrag, es ist ein gemeinschaftlicher Auftrag. Jesus spricht ihn im Plural, er spricht alle Jünger an, ihr sollt das gemeinsam tun. Deswegen ist das, was wir heute betrachten, nicht nur etwas, was jeder für sich ganz persönlich mit nach Hause nimmt, sondern etwas, was ihr gemeinsam als Gemeinde auch als Auftrag ausführen solltet. Das ist ein Missionsauftrag, ein Gemeinschaftsauftrag oder Projekt für die ganze Gemeinde. Okay, so viel der Vorrede. Jetzt sind wir hoffentlich überzeugt davon, dieser Auftrag gilt uns und wir sollten jetzt also bedenken, was Jesus uns zu sagen hat. Also noch einmal. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, lasst uns einfach diese Verse Stück für Stück betrachten. Geht hin, damit beginnt alles. Jesu Jünger sollten also nicht hinter verschlossenen Türen sitzen bleiben. Das haben sie ja für eine kurze Zeit gemacht, aber sie sollten nicht hinter verschlossenen Türen sitzen bleiben. Sie sollten hingehen, sie sollten sich in Bewegung setzen. Sie sollten eine Botschaft verkünden allen Völkern. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir dann, dass genau das dann geschieht. Jesus gibt nochmal diesen Auftrag, eventuell ist es der gleiche Auftrag, wenn er sagt, dass die Jünger gehen sollen und sollen anfangen, das Evangelium auszubreiten. Anfangen in Jerusalem, da wo sie sind, und dann Judäa. Jerusalem war die Hauptstadt von Judäa, also in der Region. Und dann Samarien, die nächste Region, so halbjüdisch. Und dann bis an die Enden der Erde. Das heißt, das Jüngermachen beginnt damit, dass wir uns in Bewegung setzen. Und es kann in unterschiedlich weite Distanzen gehen. Oft wird der Missionsauftrag und Mission so verstanden, dass das bedeutet, ich muss in ein Flugzeug steigen und ganz weit weggehen. Und das kann es bedeuten. Und es ist gut für uns zu fragen, warum sollte ich eigentlich nicht? Ist das der Auftrag, den der Herr für mich hat? Bin ich in einer gewissen Weise dazu fähig, das zu tun? Habe ich die Sprachbegabung, um vielleicht eine fremde Sprache zu lernen, um unerreichten Völkern das Evangelium zu bringen? Bin ich in einer Lebenssituation, die es mir erlaubt, dahin zu gehen? Vielleicht sogar die bessere Frage zu sagen, gibt es gute Gründe für mich nicht zu gehen zu anderen Völkern? Das heißt, für einige von uns kann ein Ernstnehmen dieses zentralen Auftrags für unser Leben bedeuten, dass wir gehen hin zu anderen Völkern. Und ich hoffe, uns ist klar, dass wir als ganze Gemeinde durchaus diesen Auftrag haben, hinzugehen zu allen Völkern, bis an die Enden der Erde. Und ich gehe davon aus, dass ihr als Gemeinde das ernst nehmt und dass ihr vielleicht immer mal wieder auch Menschen aussendet in ferne Länder und dass ihr als ganze Gemeinde sagt, das ist nicht nur einer, der das irgendwie macht, sondern wir als Gemeinde haben eine gemeinsame Verantwortung dafür. Das heißt, wir stellen uns hinter diese Leute, die wir aussenden, indem wir sie finanzieren, indem wir für sie beten, indem wir Anteil nehmen an ihrem Wohlergehen. Aber viele werden nicht so weit gehen. Für andere von euch kann es bedeuten zu sagen, wir gehen aus der Bequemlichkeit der EFG Unna. Ich kenne nicht genau eure Gemeindevision und eure Gemeindegeschichte. Wir in München Mitte haben ungefähr ähnlich vollen Gottesdienst wie ihr. Wir haben ein paar mehr Plätze und es ist ähnlich voll, morgens um 10 und dann haben wir noch einen Gottesdienst um 12 und noch einen um 19 Uhr und wir sind regelmäßig sehr voll. Und das heißt, wir gründen alle 3 bis 5 Jahre eine neue Gemeinde. Wir gehen an die Peripherie von München, weil wir verstehen, dass unser Auftrag ist, das Evangelium weiterzugeben, die gute Nachricht weiterzutragen. Ich weiß nicht genau, wo hier vielleicht Orte sind, wo Evangelium noch nicht vorhanden ist, aber vielleicht kann das ein Auftrag für euch sein, zu sagen, wir gehen als eine kleine Gruppe aus dieser Gemeinde, verlassen die Bequemlichkeit eines Gemeindehauses, wo schon alles bereitsteht, vielleicht erstmal, wir gehen meist in Schulen und da muss man morgens erstmal alles aufbauen, das ist ein bisschen anstrengender. Aber wir verstehen, dass unser Auftrag ist, hinzugehen zu den Menschen. Und wir sehen, dass in Oberbayern, da wo ich lebe, nicht herkomme, wohlgemerkt, dass da viele Menschen keine Gemeinde in ihrer Nähe haben. Und deswegen sagen wir, wir müssen Gemeinden dahin bringen, dass Menschen leichter erreicht werden können mit diesem wunderbaren Evangelium. Für wieder andere bedeutet das, nein, wir sind hier in der Gemeinde und wir bleiben hier in der Gemeinde, aber wir gehen hinaus, wir setzen uns in Bewegung, wir gehen zu den sprichwörtlichen Hecken und Zäunen. Wir gehen zu unseren Nachbarn, wir gehen an unseren Arbeitsplatz, wir gehen in die Schule, an die Uni, wir gehen dahin, wo der Herr uns hinstellt. Mütter gehen auf die Spielplätze, wo auch immer wir mit Menschen in Kontakt kommen können, weil wir den Auftrag haben, geht hin. Wir setzen uns in Bewegung und gehen hin zu Menschen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Retter und Herrn kennen. Diesen Auftrag haben wir alle. Und letztendlich können wir das sogar in diesen 4 Wänden tun. Wir können hingehen zu Menschen. Wir hingehen zu denen, die vielleicht heute neu sind, die wir noch nicht kennen. Und sicherstellen, dass die, die heute hierher gekommen sind, vielleicht, weil sie ein Interesse daran haben, mehr über Jesus Christus zu erfahren, dass die nachher nicht wieder rausgehen, ohne dass sie angesprochen wurde. Ohne dass jemand gesagt hat, hast du verstanden, was hier von vorne gepredigt wurde? Kann ich dir helfen, das nochmal weiter zu durchdenken? Hingehen, vielleicht durch Mitarbeit im Kindergottesdienst, um den Kleinen, die gerade rausgegangen sind, diese gute Nachricht zu bringen. Seht ihr, das geht hin, kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise leben. Aber wir alle sind dazu berufen. Und es ist ein gemeinsamer Auftrag. Das heißt, manchmal können wir Dinge auch gemeinschaftlich tun, wo wir einander dabei helfen. Nicht jedem fällt es gleich leicht, mit anderen Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Also wenn du sagst, mir fällt das jetzt wirklich schwer, mit einem Gast ins Gespräch zu kommen und über das Evangelium, ich bin da manchmal nicht so schnell, die richtigen Wege zu finden, ins Gespräch zu kommen, oder ich tue mich schwer damit, vielleicht mit jemandem in der Nachbarschaft gut über das Evangelium ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht so mein Ding. Dann lad dir jemanden aus der Gemeinde ein, der das besser kann, und geh mit dem mal mit und erlebe, wie der das tut. Und so kannst du lernen, wie du das tust. So kannst du selber wachsen. Wir alle haben den Auftrag. Keiner kann sagen, ja, da haben wir ein paar in der Gemeinde, die machen das für uns. Wir alle sind berufen, geht hin. Das ist das Erste, was wir denken müssen. Das Zweite ist, dass das verbunden ist mit dem Auftrag, machet zu Jüngern. Und von da muss uns klar sein, es ist zwingend erforderlich, dass wir nicht nur irgendwie zu Menschen hingehen, sondern dass wir klar im Blick haben, unser Ziel ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Es gibt heute leider in der Mission manchmal eine große Verwirrung, wo wir denken, es ist super, wir gehen irgendwo hin und bauen Brunnen oder Schulen oder irgendwas. Wir tun diakonische Arbeit und wir machen irgendwas für die Stadt und suchen der Stadt Bestes und machen einen Spielplatz oder was auch immer. Das ist alles schön und gut, aber das Ziel ist, mache zu Jüngern. Also nicht übernehmt die diakonischen Aufgaben, das können wir gerne machen aus der Barmherzigkeit, die Gott in unsere Herzen gelegt hat. Wir haben eine Liebe für die Menschen und deswegen wollen wir ihnen dienen. Aber wir wissen, das Größte und Beste, was wir für Menschen tun können, ist nicht Brunnen bauen oder Spielplätze oder Essensausgaben, weil das alles wird bestenfalls lebensverlängernd wirken. Was sie brauchen, ist ewiges Leben. Deswegen heißt Mache zu Jüngern, heißt den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Das ist unser konkreter Auftrag. Die Frage bedeutet, die Frage, die dann aber dahinter steht, ist: Kennst du das Evangelium? Kennst du es gut genug, um es anderen weitersagen zu können? Oder vielleicht noch grundlegender: Glaubst du das Evangelium? Ich möchte den Auftrag, hinzugehen und zu Jüngern zu machen, heute Morgen so ernst nehmen, dass ich das hier und jetzt gerade tun möchte. Ich gehe davon aus, dass einige unter uns noch keine Jünger Jesu sind. Vielleicht bist du in der Gemeinde aufgewachsen und kommst schon lange, aber vielleicht bist du noch nicht wirklich Jünger Jesu. Vielleicht bist du als Gast heute hier. Schön, dass du hier bist. Und ich habe mich aufgemacht aus München, geht hin bis nach Unna und ich möchte dir das Evangelium verkünden. Das, was wir gerade gesungen haben, ist, dass wir Menschen und was wir bedacht haben in der Zeit der Stille, als wir über uns, über unsere Sünden nachgedacht haben, was dir vielleicht sehr komisch vorkam, bedeutet, dass wir ein Problem mit Gott haben. Es gibt einen Gott, der uns gemacht hat. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir uns an ihm erfreuen. Gott hat die ersten Menschen gemacht in seinem Abbild, damit sie unter seiner guten Herrschaft leben und sich an allem erfreuen, was er geschaffen hat. Es war eine perfekte Schöpfung. Es war ein Leben ohne Leid und Not. Und diese ersten Menschen waren von Gott in diese Welt gestellt, um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, aller Schöpfung. Aber die ersten Menschen ließen sich versuchen und wollten nicht unter der guten Herrschaft Gottes leben. Sie wollten selber das Sagen haben. Und so rebellierten sie gegen Gottes Auftrag. Sie taten das eine, was Gott ihnen verboten hatte. Sie wollten selber das letzte Wort haben. Und gerade dadurch, durch diese Rebellion, durch diese Sünde, wie wir es nennen, wurden die ersten Menschen Gott so unähnlich, dass sie in der Gegenwart des heilig, heilig, heilig Gottes, von dem wir gesungen haben, als sündige Menschen nicht mehr bestehen konnten. Zu ihrem eigenen Schutz hat Gott sie verbannt aus seiner Gegenwart, denn sündige Menschen können in der Gegenwart des heiligen Gottes nicht bestehen. Deswegen mussten die Menschen aus der Gegenwart Gottes. Sie konnten nicht mehr zurück in die Herrlichkeit. Sie lebten jetzt in einer gefallenen, in einer kaputten Welt mit Not und Leid und allen möglichen Schwierigkeiten. Und wir alle wissen darum, dass das auch heute noch unser Zustand ist. Und wenn wir unsere Herzen kennen, dann wissen wir darum, dass auch wir diese Rebellion in unseren Herzen tragen. Auch wir wollen nicht nur unter der guten Herrschaft Gottes leben, wir wollen selber bestimmen, wir wollen sein wie Gott. Und das hat die gleiche Konsequenz für uns. Wir können nicht mehr in der Gegenwart unseres guten Gottes leben. Wir können nicht mehr in seiner Herrlichkeit sein, an dem Ort, an dem alles vollkommen gut war. Und so leben wir in dieser gefallenen Welt. Getrennt von Gott. Eines Tages wird Gott wiederkommen und er wird richten, die Lebenden und die Toten. Und Menschen, die gegen ihn rebelliert haben, werden dann erleben, was es heißt, in der Gegenwart eines heiligen Gottes zu sein. Sie werden nicht bestehen können. Der Zorn Gottes wird über sie kommen. Ein gerechter, richtender, kein blinder, wütender Zorn, aber ein gerechter Zorn, ein gerechtes Gericht. Und selbst wenn du sagst, das glaube ich alles nicht, dann kann ich dir sagen, du glaubst es wohl. Denn ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht im tiefsten Inneren seines Herzens, im Angesicht von schlimmem Unrecht, geschrien hat: Das darf nicht sein, oh Gott! Selbst der hartgesottenste Atheist ist davon überzeugt, es muss Gerechtigkeit geben. Wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und Gott wird diese Gerechtigkeit herbeiführen. Eines Tages wird es soweit sein. Für uns ist das keine gute Nachricht, weil keiner von uns im Gericht Gottes bestehen kann. Aber weil wir nicht zu Gott konnten und weil wir auch nicht zu Gott wollten, kam Gott zu uns in Jesus Christus. Er hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Jesus hat gelebt voller Liebe und Gerechtigkeit und Heiligkeit mitten in dieser Welt. Und dann ist er den Weg gegangen, um unsere Schuld, unser Gericht, das Gericht, was wir verdient haben, auf sich selber zu nehmen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Deswegen haben wir Christen dieses seltsame Symbol des Kreuzes, der Ort der Folter und des Todes, zum Symbol unseres Glaubens gemacht. Jesus Christus gab sein Leben als Sühnegeld, als Lösegeld für viele. Er starb für unsere Schuld am Kreuz. Sodass jeder, der zu ihm flieht, der das tut, was wir vorhin getan haben im Stillen, der zu Jesus kommt und ihm bekennt, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung, bei ihm Vergebung finden kann. Und Jesus hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden, am dritten Tage aufgefahren in den Himmel. Und er hat gesagt, jeder, der sich mir anvertraut, dem gebe ich ewiges Leben. Den führe ich hin in diese Herrlichkeit, die ich wiederherstellen werde eines Tages. Das ist die christliche Hoffnung. Dafür leben wir, darauf leben wir zu. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist bereit, auch dich in diese Herrlichkeit aufzunehmen. Vertrau dich ihm an. Bekenn ihm, ich bin nicht, was ich sein sollte. Vertrau darauf, dass er voller Gnade und Barmherzigkeit ist und dich annehmen wird, dich lieben wird. Folg ihm nach, höre auf sein Wort, die Bibel. Komm weiter in diese Gemeinde und lass dich belehren und lerne, was es heißt, ihm nachzufolgen. Werde ein Jünger Jesu und erfahre, was es heißt, wirklich ein Ziel zu haben im Leben. Ein ewiges Ziel, eine Herrlichkeit. Wenn du Fragen dazu hast, dann bitte komm nachher gerne noch mit mir ins Gespräch oder mit Rudi oder mit jemandem hier aus der Gemeinde, der dich vielleicht eingeladen hat. Wir wollen dir das gerne erklären. Das ist unser Auftrag, dafür sind wir hier. Mache zu Jüngern. Vielleicht wirkt der Herr heute in deinem Leben und führt dich dahin. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für dich. Das Interessante ist, dass die dann den Herrn erkennen. In meinem Leben war das im Alter von 26 Jahren, als eine junge Frau mir das Evangelium erklärt hat. Ich brauchte eine Zeit, bis ich es verstanden habe. Aber als ich es verstanden habe, war für mich klar, dass dieser Missionsauftrag mir gilt. Ich habe selten Frischbekehrte getroffen, die nicht evangelisiert haben, die nicht die gute Nachricht weitergesagt haben. Das ist auch ganz normal, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, die Frage für dich sollte heute sein, ist dein Herz noch voll, sodass dein Mund redet? Wenn du nachgelassen hast im Ausführen dieses Auftrages, dann ist vielleicht der erste Schritt, dass du dich neu besinnst auf die großartige Gnade Gottes in deinem Leben, dass dein Herz wieder voll wird und dann aus dem Überfluss des Herzens dein Mund wieder leichter reden kann. Nun, das tun wir. Wir bekennen unseren Herrn Jesus Christus. Und das Nächste, was wir dann tun sollen, womit die Jüngerschaft eigentlich so richtig losgeht, ist taufen. Ja, das ist das, was Jesus dann sagt. Mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So beginnt die Jüngerschaft. Das heißt, wir rufen Menschen, wir gehen hin, wir verkündigen ihnen das Evangelium und diejenigen, die es im Glauben annehmen, die werden getauft. Die Taufe ist in gewisser Weise eine bildhafte Darstellung des Evangeliums. Wir bekennen, wir waren einst voller Sünde und wir hätten den Tod verdient und deswegen ertränken wir quasi diejenigen, die das bekennen, im Wasser. Und wir waschen sie gleichzeitig dabei und dann holen wir sie raus und zeigen, sie sind jetzt reingewaschen und fangen jetzt an, ein neues Leben zu führen. Das ist eine Wiederauferstehung, eine Wiedergeburt. Das ist das, was die Taufe symbolisiert. Und wir bekennen als Gemeinde gemeinsam, dass diejenigen, die wir taufen, von denen sagen wir erkennen, dass genau das in ihrem Leben geschehen ist. Die Taufe ist ein Bekenntnisakt der Gemeinde, die sagt, diese Person, die wir hier getauft haben, ist tatsächlich vom Tod zum Leben durchgedrungen. Diese Person ist wirklich von aller Schuld reingewaschen durch Jesu Blut. Das ist der Auftrag der Gemeinde, taufet sie. Das ist auch ein Auftrag an diejenigen, die zu Jüngern werden. Das sehen wir dann in Apostelgeschichte 2, dass Petrus diesen Taufauftrag, den er hier den Jüngern gibt, also der Gemeinde gibt letztendlich, dass er denen auch denjenigen gibt, die zum Glauben kommen. Ja, tut Buße, das heißt, denkt um, wendet euch um, orientiert euch auf Jesus aus, erkennt ihn als euren Retter und Herrn an und dann bekennt euren Glauben in der Taufe, lasst euch taufen. Direkt in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2. Und deswegen führt dann die Taufe auch direkt in die Gemeinschaft der Gemeinde. Als gute Baptistengemeinde ist das bei euch wahrscheinlich klar. In vielen Gemeinden meines Gemeindebundes ist das leider nicht so klar. Da wird getauft ganz fröhlich und die Leute werden dann entlassen in die Welt. Was für eine Absurdität. Sie sind aus der Welt herausgerufen und in die Gemeinde hineingerufen. Wir taufen sie in die Gemeinde hinein. Eine spannende Frage, die sich für uns als FEG immer stellt. Was machen wir eigentlich mit denen, die eine andere Tauftheologie haben? Ihr habt da wahrscheinlich eure Antworten drauf. Als FEG-Pastor schaut ihr mich vielleicht ein bisschen seltsam an. Du bist aber ein komischer Baptist. Ja, wir sind ein bisschen komische Baptisten in FEGs, aber wir haben erkannt, es soll kein Werbespot sein, sondern einfach nur eine kurze Erklärung, dass es wirkliche Menschen gibt, die zu Jüngern Jesu werden und die eine andere Tauftheologie haben. Und wir verstehen, dass Teil des Jüngerschaftsprozesses ist, dass wir sie lehren darüber, was wir über Taufe verstehen. Und da bin ich komplett bei euch, ich bin Baptist. Aber ich werde ihnen den Zugang zur Gemeinde nicht verwehren, nur weil sie in ihrer Tauftheologie noch nicht angekommen sind. Ich erkenne sie trotzdem als Jünger Jesu an, die einfach in einer bestimmten theologischen Frage noch nicht das verstehen, was ich von der Bibel her verstehe. Und deswegen lehre ich sie weiter, zu halten, alles, was der Herr geboten hat, das ist der nächste Schritt. Aber ich lasse sie Teil der Gemeinschaft der Glaubenden sein. Aber das ist FEG-Position, ihr könnt ja darüber mal für euch nachdenken. Soll kein großer Werbeblock sein, aber nur eine Erklärung, weil ich immer mal wieder von Baptisten gefragt werde, warum ich als eigentlicher Baptist in der FEG sein kann, wie das überhaupt geht. So geht das. Genau. Der nächste Schritt auf jeden Fall, und da sind wir jetzt wieder alle zusammen, ist, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wie gesagt, nach meinem Verständnis beginnt das vielleicht auch darüber, dass wir noch mehr über die Taufe lehren müssen, manche, aber eben auch alles andere. Lehret sie halten alles. Deswegen brauchen wir eine Lehre, die weit über die Grundlagen des christlichen Glaubens hinausgeht. Ja, deswegen haben wir die ganze Bibel bekommen und nicht nur ein kurzes Traktat. Ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk. Und da sehen wir schon, die Schrift ist uns gegeben, nicht nur damit wir viel wissen, sondern damit wir zu jedem guten Werk zugerüstet sind. Das ist genau der Auftrag hier. Lehret sie, halten alles. Also Ziel aller Lehre ist eben nicht nur Wissensvermittlung, sondern Lebensveränderung. Und wir wissen, dass das ein Unterschied ist, nicht? Aber wir können Dinge wissen, ohne dass sie große Konsequenzen für uns haben. Wer ist heute mit dem Auto hier zur FEG Unna gefahren? Einfach nur kurz Hand heben. Wer ist mit dem Auto gekommen? Okay, das sind die allermeisten von euch. In Unna nehme ich mal an, ist Geschwindigkeitslimit 50 Kilometer pro Stunde? 30 sogar. Okay, wer von euch hat sich daran gehalten? Melden mal kurz. Einer. Zwei, drei. Oh, okay, ja. Aber seid ihr auch ehrlich? Also 31 ist nicht mehr dran gehalten. 35 schon gar nicht. Also wir wissen, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Tun. Ne? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 30 ist ja jetzt nicht von Jesus. Aber vielleicht, weiß ich nicht, das können wir noch über Mittagessen klären. Aber lehret sie halten alles. Es ist mehr, als einfach nur Wissen zu vermitteln. Und das ist die Bedeutung von Jüngerschaft. Deswegen hat Jesus nicht oder hat Gott nicht einfach vom Himmel ein Buch runterfallen lassen, sondern er ist in Jesus Christus gekommen. Er hat uns gelehrt und er hat es uns vorgelebt. Er hat uns gezeigt, was es heißt, gottgefällig zu leben. Lehre und Leben gehören zusammen. Und interessanterweise, auch wenn natürlich die ersten Jünger Jesu alle nicht Jesus selber waren, das heißt, sie haben nicht so vollkommen gottgefällig gelebt wie Jesus selbst, der vollkommen ohne Sünde war. Keiner der Jünger war das je. Trotzdem haben die Jünger verstanden, dass es ihr Auftrag war, nicht nur zu lehren, sondern auch zu leben. Denken wir zum Beispiel an Paulus, wahrscheinlich der Jünger Jesu, von dem wir am meisten aus der Bibel wissen. Und Paulus schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Das heißt, Paulus hat erkannt, ich muss lehren und ich muss es leben. Ihr Lieben, und das ist genau unser Auftrag. Jünger machen hört eben nicht damit auf, dass ich evangelisiert habe. Das ist das Problem, dass wir beim Missionsauftrag manchmal nur Mission hören und denken, ja, das ist eigentlich nur das für die, die ins Flugzeug gestiegen sind, zu einem anderen Land hin. Mission heißt erst einmal nichts anderes, als mit einem Auftrag ausgesandt zu sein. Und der Auftrag, mit dem wir ausgesandt sind, die Mission, die wir haben, ist Jünger zu machen. Und Jünger machen ist ein Prozess, der beginnt mit der Verkündigung des Evangeliums, der führt hinein in die Gemeinde, wo wir dann anerkennen, jemand ist nun, hat jetzt den Anfang der Jüngerschaft gemacht und wir machen weiter Jünger, indem wir sie begleiten, indem wir sie lehren, und zwar lehren zu halten. Und dann wird klar, es reicht eben nicht, ein Prediger, der dann am Sonntag das Evangelium und die Bibel predigt oder eine gute Bibelstunde, sondern wir brauchen viel mehr dazu. Wir alle sind berufen. Nochmal, der Auftrag gilt nicht nur Rudi Thyssen, Ja? Oder Georg. Der Auftrag gilt uns allen. Mache zu Jüngern. Und das heißt wiederum, was kann das für uns konkret bedeuten? Wie können wir jetzt helfen, andere zu Jüngern zu machen? Die reifen Christen möchte ich herausfordern, klagt nicht über die Unreifheit von anderen. Es ist ganz leicht, ne? Boah, diese jungen Leute. Ja, die brauchen Vorbilder, die sie an die Hand nehmen und die sie geduldig lehren zu halten. Und zwar nicht die alten Traditionen, sondern das, was Christus wirklich geboten hat. Das ist manchmal auch herausfordernd. Ganz konkret, bei uns in der Gemeinde in München ermutigen wir ältere Geschwister, sich jüngeren Geschwister anzunehmen. Und wir erleben immer wieder, dass dann Ältere oder Jüngere zu uns kommen und sagen, ja, ich wäre bereit dazu. Wir rufen immer wieder dazu auf und dann paaren wir die 80-jährige Edelgard mit der 23-jährigen Lea. Und die treffen sich regelmäßig, lesen die Bibel miteinander und Lea lernt ganz viel von der 80-jährigen Edelgard, die schon lange im Glauben ist, die ihre Kinder großgezogen hat und ihre Enkelkinder großgezogen hat und Lea ist gerade Mutter geworden und kann anfangen zu lernen. Das ist Jüngerschaft. Edelgard ist nicht perfekt und Edelgard profitiert von dem Treffen mit Lea auch. Aber so funktioniert Jüngerschaft. Oder wir haben die jungen Erwachsenen in unserer Gemeinde, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren, haben wir aufgefordert und gesagt, jedes Kind, das bei uns durch den biblischen Unterricht geht oder im Teenkreis ist, sollte einen jungen Erwachsenen an der Seite haben, der Jüngerschaft betreibt. Ich habe zwei Töchter im Teenkreis und ich bin total dankbar für zwei Frauen, die so Anfang, Mitte 20 sind, die jeweils eine meiner Töchter adoptiert haben und mit ihnen die Bibel lesen und Jüngerschaft betreiben und meinen Kindern helfen zu wachsen in der Nachfolge Jesu. Das entlässt mich nicht aus meiner Verantwortung, aber ich nehme wahr, dass als ein Vater von älter werdenden Teenagern mein Einfluss manchmal schwindet. Und Mädels, die 7, 8, 9 Jahre älter sind als meine Mädels, viel mehr Einfluss haben, weil die einfach viel cooler sind. Aber die folgen Jesus treu nach und die nehmen meine Mädels mit und zeigen ihnen. Und sie sind auch näher dran an den Lebenssituationen und zeigen ihnen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ich bin dankbar für Mütter, die in das Chaos ihrer Familie Singlefrauen mit hineinnehmen. Und viele haben erstmal eine große Hemmschwelle davor und sagen, ja, so kann ich ja keine Jüngerschaft machen. In dem Chaos können wir nicht in Ruhe Bibel lesen und so weiter. Sag ich, ja, willkommen im echten Leben. Was meinst du, wie diese junge Frau selber herausgefordert werden sein wird, wenn sie dann anfängt, Kinder zu haben und das Chaos erlebt und denkt, sie versagt jetzt total als Christin? Hilf ihr zu sehen, wie du das machst. Nimm sie mit auch hinein in dein Scheitern. Auch das kann befreiend sein. Wir haben Leute, die mitten im Berufsleben stehen, die sich jungen Leuten annehmen, die ins Berufsleben gerade starten, die vielleicht gerade frisch verheiratet sind und helfen ihnen zu durchdenken, wie kann ich als Christ in guter Weise die Herausforderung eines Jobs verbinden mit der Verantwortung als Ehemann, vielleicht auch als junger Vater und als Christ, der auch in der Gemeinde irgendwie mit dabei sein sollte. Und wiederum, gib den Jüngeren Anteil auch an deinem Scheitern. Ich betreibe Jüngerschaft regelmäßig. Wir haben ein Pastorenausbildungsprogramm bei uns in der Gemeinde. Das heißt, neben diesen Calls, die ich immer wieder habe mit jungen Pastoren anderswo, habe ich Jungs bei mir in der Gemeinde. Und bin mit denen immer wieder unterwegs. Und also einer von denen, zum Beispiel Sammy, mit dem war ich diese Woche unterwegs. Und dann sage ich mal, Sammy, wir machen immer einen langen Spaziergang, gehen immer um die Theresienwiese in München. Unsere Gemeinde ist direkt am Oktoberfest. Wir marschieren also zweimal rum. Das ist eine knappe Stunde, die man da gehen kann und dann reden wir. Und dann sage ich, Sammy, was sind deine Themen? Und dann hat er mich über alle möglichen Dinge gefragt, ganz praktisch aus dem Leben und sagt, Matthias, wie ist es eigentlich mit Gebet bei dir? Ich tue mich ja so schwer. Und dann hat er mir erzählt, wie schwer es ihm fällt zu beten und gerade jetzt auch im Pastorenausbildungsprogramm, wo er dann fragt, ist das eigentlich Teil meiner Dienstzeit oder ist das privat oder wie machst du das? Und dann habe ich ihm gesagt, wie ich es mache und habe ihm auch gesagt, wie ich da immer wieder scheitere und wie das ein Kampf für mich ist. Und war mir ein bisschen peinlich, das so einzugestehen als Pastor, dass man sich schwer tut mit Beten. Darf ja eigentlich nicht sein. Also bitte verzeiht mir, aber ich bin ja gleich dann im Zug und wieder weg. Und Sammy schaut mich an und sagt, boah, Matthias, das tut richtig gut. Das tut richtig gut zu hören, weil ich tue mich so schwer damit. Und auf einmal wurde das für ihn viel realer. Jetzt merkt er von jemand, der selber darum ringt, zu einem anderen, der darum ringt. Aber einer, der vielleicht schon 25 Jahre mehr Lebenserfahrung hat, da kann man was weitergeben und da kann man einander mitnehmen und da kann man einander anspornen. Seht ihr, so funktioniert Jüngerschaft. Und das ist unser aller Auftrag. Mache zu Jüngern, Evangelium weitersagen. Dann die Menschen hineinbringen in die Gemeinde, normalerweise durch die Taufe. Und dann sie lehren, halten alles, was Jesus befohlen hat. Und wir wissen, halten, lehren zu halten ist Trial and Error. Das ist Scheitern und wieder aufstehen und weitermachen. Wie hast du, wenn du Kinder hast, deinen Kindern Laufen beigebracht oder Fahrradfahren? Hast du denen erklärt, also Fahrradfahren, du setzt dich auf den Sattel und versuchst dann gerade zu bleiben und trittst in die Pedale und dann fährst du und wenn du anhalten willst, dann bremst du. Nein, was hast du gemacht? Du hast das Fahrrad genommen, du hast das Kind draufgesetzt, du hast gesagt, das ist in die Pedale und vielleicht hast du es erstmal auf so einem Laufrad laufen lassen und dann bist du nebenher gegangen und hast an der Schulter festgehalten, bist nebenher gelaufen und irgendwann hast du ein bisschen losgelassen und irgendwann fing es an zu wackeln und dann hast du schnell wieder zugelangt. Und wenn es ganz blöd gelaufen ist, wie bei mir, bei einem Kind, dann ist es erstmal ins Feld gefallen. Und dann weinst kurz und dann tröst dich's und dann sag ich, komm, jetzt probieren wir mal nochmal und dann ist es weitergefahren und dann ging's besser. Oder? So funktioniert Jüngerschaft, ihr Lieben. Lehren zu halten heißt, wir akzeptieren, dass wir scheitern werden. So funktioniert der Missionsauftrag und das heißt, wir lehren immer wieder, dass wir als Jünger Jesu aus der Gnade Jesu leben. Und es ist gut und richtig, wenn du auch, wenn du jemand anders in die Jüngerschaft nimmst, das immer wieder deutlich machst. Lehren zu halten heißt, du wirst scheitern, du wirst fallen. Und dann komm zum Kreuz und empfang wieder Gnade des Herrn und dann steh auf und dann mach weiter. Aber gib nicht auf. So, und das ist mein Appell auch an dich im Hinblick auf den Auftrag, den Jesus dir gibt. Mache zu Jüngern, alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie halten alles, was Jesus befohlen hat. Machst du das? Hast du aufgehört damit irgendwann, weil das Leben zu busy wurde? Oder weil du es aus dem Blick verloren hast? Dann komm zum Kreuz. Bitte den Herrn um Vergebung, dass du seinen Auftrag vernachlässigt hast. Und dann geh und probier nochmal. Und wenn du wieder scheiterst, willkommen im Club. Dann steh auf, geh zum Kreuz. Lass dir die Gnade Gottes zusagen. Lass dich neu erinnern daran, dass er dich wirklich liebt und es gut mit dir meint und dich wirklich gebrauchen möchte in dieser Welt. Und steh auf und probier es nochmal. So funktioniert Leben als Jünger Jesu. Das ist unser Auftrag hier auf Erden. Und doch, und das ist mein letzter Punkt, und doch ist sicher den meisten von uns bewusst, dass wir dazu letztendlich nicht in der Lage sind. Der Missionsauftrag überfordert uns, oder? Fühlst du dich überfordert damit? Und dann hör nochmal, was Jesus wirklich gesagt hat. Wie er den Missionsauftrag eingebettet hat. Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und dann endet er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unsere Beauftragung ist gegründet in Jesu Allmacht. Jesus ist der Herr, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er schickt uns also nicht einfach nur los und sagt, ich bin jetzt mal im Himmel, macht's gut, macht noch ein paar Jünger und dann komme ich irgendwann wieder. Er sagt, mir ist gegeben, ich habe alle Macht, alle Gewalt, auch hier auf Erden und ich bin bei euch. Ich lebe in euch durch den Heiligen Geist, durch diese Kraft aus der Höhe. Ich stärke euch, ich befähige euch, all das zu tun, zu dem ich euch beauftrage. Ich lasse euch nicht allein mit diesem Auftrag. Er gibt uns Gaben, sodass wir gemeinsam tun können, wozu er uns beauftragt. Ja, tatsächlich, Jesus macht noch mehr. Jesus tut eigentlich all das. Jesus vollbringt das Werk des Jüngermachens. Ist ja ganz interessant, wie er das sagt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht ihr und macht. Wie funktioniert das genau? Nun, wenn wir halbwegs verstehen, wie es schon anfängt, der Prozess des Jüngermachens, das heißt mit der Evangelisation, dann verstehen wir, Jesus schickt uns los und sagt, ihr seid eigentlich nur meine Botschafter. Wie Paulus die Korinther schreibt, wir sind Botschafter in Christi Stadt. Das heißt, wir sind losgesandt, aber wir machen eigentlich gar nichts. Er gibt uns die Botschaft, er schickt uns los und sagt, ihr sagt weiter. Wir sind nur Briefträger. Er hat den Brief geschrieben und sagt, nimm mal den Brief und bring ihn. So, hier ist der Brief. Und dann sagt er, den Rest mache ich. Ich werde den Menschen die Ohren auftun, sodass sie hören. Ich werde ihnen die Augen auftun, sodass sie mich erkennen. Ich werde die Herzen der Menschen auftun, sodass sie Acht haben auf das, was ich zu sagen habe. Du bist nur das Sprachrohr. Also wenn du Menschen zu Jüngern machst, verstehst du, letztendlich macht Jesus zu Jüngern. Er macht das. Er bekehrt Menschen. Und er gebraucht verkrachte Existenzen wie dich und mich. Mit unseren stotternden Worten, wo wir nachher sagen, oh, das hätte ich alles viel besser sagen können. Und Jesus sagt, passt schon. Kannst beim nächsten Mal probieren, besser zu machen. Aber weißt du was? Ich kann Dinge gebrauchen, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kann mal im Nähkästchen plaudern. Der erste Mensch, der durch ein Zeugnis von mir zum Glauben gekommen ist, ein Freund in meiner Heimatstadt Braunschweig. Wie gesagt, ich bin mit 26 zum Glauben gekommen. Ich war Fußballer, jede Party mitgenommen, viel zu oft, viel zu viel getrunken. Und bin zum Glauben gekommen, habe mir vorgenommen, okay, ich trinke jetzt nicht mehr, so Stadtfest in Braunschweig, das Magniefest. Und gegen alle guten Vorsätze zu viel getrunken. Nächsten Morgen lag ich in meinem Bett und dachte, boah, ich muss mich nochmal neu bekehren, bin gar kein Christ, alles schief gegangen. So, eine Zeit später bin ich beruflich in die USA gegangen. Und dann war ich irgendwann mal wieder im Heimaturlaub bei meinen Eltern, klingelt es an der Tür, steht dieser Freund vor der Tür und klingelt und sagt, hey, ich habe gehört, dass du da bist, ich wollte einfach mal vorbeikommen. Und die sagen, ich bin ja jetzt auch Christ. Sag ich, du? Sagte, ja, weißt du nicht mehr. Sag ich, nee. Hör doch mal Magnifest. Hast du mir das Evangelium erklärt? Tja, so ist unser Gott. Er macht zu Jüngern. Nicht, weil wir so super sind, sondern trotz all unseres Versagens. Aber lass dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Das ist dein Auftrag. Er wird's tun. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel. Das ist übrigens kein Vorschlag, trinkt euch die Angst weg und dann redet. Ja, also auf keinen Fall, versteht das nicht. Das war nicht Form von Jüngermachen hier. Ja, keine Empfehlung. Ich will damit aber nur sagen, so ist unser Gott. Lass dich gebrauchen in all deiner Schwachheit, in all deinem Versagen. Er will und kann dich gebrauchen, denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er deswegen, geh und mach zu Jüngern. Und das Gleiche gilt dann auch für den Prozess der Jüngerschaft. Jesus ist nicht nur gekommen als unser Retter, er ist vor allem unser Retter und Herr, aber er ist auch gekommen, um uns ein Vorbild zu sein. Er hat uns vorgelebt, wie man das tut. Deswegen hat er Menschen in seine Jüngerschaft genommen, 3 Jahre lang. Und dann hat er sie zu Jünger, als Jünger ausgesandt, damit sie Jünger machen. Und das heißt, Glaubenswachstum heißt eben nicht nur irgendwie probieren zu halten, sondern wir dürfen auch immer wieder schauen auf das Vorbild Jesu und auf das Vorbild derer, die Jesus nachfolgen. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wiederum der Prozess der Jüngerschaft etwas ist, was wir nicht aus eigener Kraft gestalten müssen. Denn ich kann durch mein bestes Vorbild und meine besten Worte niemanden verändern. Aber der Geist Gottes kann es. Ihm ist gegeben alle Kraft, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Er sagt zu seinen Jüngern, wartet noch hier in Jerusalem und ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen, den Heiligen Geist. Und dann geht. Ihr Lieben, wir haben diese Kraft aus der Höhe empfangen als Christen. Jesus ist bei dir alle Tage und er will dich gebrauchen. Dazu bist du hier. Dazu bist du noch hier. Eines Tages graduierst du in den Himmel. Dann sind die Nächsten dran. Aber du bist heute nur hier, weil der Herr in seiner großen Gnade andere Menschen gebraucht hat. Vielleicht deine Eltern, vielleicht ein Straßenevangelist, vielleicht ein Freund, der dich zu einem Jünger Jesu gemacht hat. Gott hat diese Menschen gebraucht. Und so will er dich gebrauchen. Hier auf Erden. Bis er wiederkommt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort. Danke, dass du uns in deinem Wort zusagst, wie sehr du uns liebst. Danke, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt mit all den Sünden und mit aller Verwirrung. Danke, dass du uns hineingerufen hast in die Gemeinde. Ich danke dir für meine Geschwister hier in der EFG Unna. Herr, segne sie und gebrauche sie als deine Zeugen in dieser Stadt und bis an die Enden der Erde. Herr, und ich bete, wenn jemand hier unter uns ist, der dich noch nicht kennt, Herr, ich bete, dass du dich erbarmst. Tu diese Menschen das Herz auf, dass er, dass sie erkennt, wer du wahrhaft bist. Herr, ich bete, dass selbst unser Reden jetzt nach dem Gottesdienst noch dazu dienen möge, damit du verherrlicht wirst, denn dir gebührt aller Lob, alle Ehre, aller Preis in Ewigkeit. Amen.